Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen in unserem gläsernen Studio in München-Schwabing. Heute darf ich als meinen Gast Professor Waldemar Fromm begrüßen. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Unser heutiges Thema ist die Gründung der Annette-Kolb-Gesellschaft. Wer war Annette Kolb und warum brauchen wir heute eine Gesellschaft mit ihrem Namen? Oder andersrum, warum erst jetzt eine solche Gesellschaft? Ich bin Uwe Kohlnig und mein Gast wird uns heute sicher vieles darüber erzählen können. Nun aber direkt hinein. Herzlich willkommen auch die Zuhörenden zur 267. Sendung von Hörbahn on Stage, die diesmal eine Sondersendung ist. Wir stellen kein Buch vor, wie wir das sonst normalerweise immer machen, sondern die Annette Kolb-Gesellschaft. Lieber Herr Fromm, schön, dass Sie da sind. Die 267. Sendung und diesmal kein Buch. Also es ist tatsächlich recht selten, dass wir dann kein Buch vorstellen, aber ich habe gesehen, Sie haben eines mitgebracht. Und auch der Autor, den Sie dort haben, der ist sehr häufig bei uns zu Gast, beziehungsweise meistens nicht persönlich, sondern als Zoom-Interview, aber er ist auch und hat auch etwas über Annette Kolb geschrieben. Damit sind wir wirklich mitten im Thema. Aber ich will trotzdem noch mal vorab noch mal sowas fragen wie: Sagen Sie, was ist für Sie eigentlich nach doch einigen Jahren, die Sie schon an der Thematik insgesamt arbeiten, jetzt gar nicht Annette Kolb, sondern Literaturgeschichte als solche. Was ist da immer noch der Treiber, dass Sie das machen, dass es Spaß macht?
Das muss viel mit Passion zu tun haben und mit Leidenschaft. Ich bin gewissermaßen einer von den Glücklichen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und könnte auch außerhalb der Universität wunderbar Literaturstudien betreiben und literarische Texte lesen, besprechen und anderes mehr. Das ist wohl so mitgegeben.
Ah, wunderbar. Also was Besseres geht ja nicht, als das Hobby oder die innere Freude zum Beruf zu machen. Da haben Sie sicherlich recht. Sie machen das ganze Jahr an der LMU, also München, in München. Welche Rolle spielt München bei Ihrer Arbeit?
Ich leite ja die Arbeitsstelle für Literatur in Bayern, an dem Institut für Deutsche Philologie, das an der LMU sich befindet. Und diese Arbeitsstelle ist eine Nachfolgeeinrichtung, wenn man so will, des Lehrstuhls, vormals auch Institut für Bayerische Literaturgeschichte. Und wir beschäftigen uns da nur mit regionalen Themen, die München bezogen sind, die Bayern bezogen sind, in den verschiedensten Facetten von 1500 bis in die Gegenwart hinein. Wobei meine Schwerpunkte mehr im 18., 19., 20. Jahrhundert.
Verstehe. Und macht Ihnen das München leicht oder schwer?
München und das Land Bayern sind heute, glaube ich, immer noch in einem leichten Konflikt zueinander. Und die Zusammenarbeit mit dem Land gestaltet sich anders als die Zusammenarbeit mit der Stadt. Beides ist aber auf die jeweils eigene Art sehr angenehm. Es gibt da keine negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade weil das Regionalbewusstsein hier auch dazu führt, dass Menschen einen ausgeprägten Sinn haben für Literatur, Kulturgeschichte, für Sprachgeschichte und anderes mehr und natürlich gerne auch mehr wissen und erfahren wollen über ihre Herkunft, ihre Kontexte, in denen sie sich bewegen.
Hat sich das verändert im Laufe der Zeit, so lange wie Sie auch schon hier dabei sind? Oder ist das immer noch sehr traditionell oder wird es moderner? Wie kann ich mir das vorstellen?
Es wird moderner und ich glaube, das liegt doch an den neuen Medien und an der intensiven Handynutzung. Vor 10, 15, 20 Jahren hatte ich noch sehr viel mehr Studierende, die sich aus biografischen Gründen für die Stadt, Stadtgeschichte, für das Land, für die Landgeschichte interessiert haben als heute. Mhm. Und ich glaube, das liegt mit der Tendenz zur Globalisierung über die Tätigkeit an Tablets und Handys zusammen.
Kann sein, ja.
Die das Regionalbewusstsein vielleicht ein bisschen schwächt. Also man müsste, wenn man Regionalbewusstsein aufbauen will, vielleicht auch wiederum über die sozialen Medien mehr machen. Was wir an der Uni natürlich machen. Wir haben keinen Instagram-Account. Wir publizieren wissenschaftlich.
Ja, verstehe schon. Aber es ist ja auch wichtig, letztendlich sich trotzdem der Medien, ja, nicht zu bemächtigen, aber sie zu benutzen und sie einzusetzen. Sie haben ja, wie ich gesehen habe, auch durchaus nicht nur Literatur, literarische Wurzeln, Literaten und Literatinnen sozusagen vor Augen bei ihrer Arbeit, sondern sie sehen auch, wie die Gesellschaft sich sozusagen mit ihnen auseinandersetzt. Wie würden Sie Ihre Arbeit in der Richtung beschreiben?
Sie meinen jetzt literarische Vereinigungen?
Nein. Ich meine jetzt ganz allgemein. Ich meine, man kann sich mit Literatur ja auf die eine oder auf die andere oder eine dritte Weise beschäftigen. Ich meine, für mich ist immer wichtig, dass ich sozusagen nicht die Literatur um der Literatur willen untersuche, sondern gucke, was macht sie mit Gesellschaft, was macht Gesellschaft mit der Literatur? Und ich dachte, da sind Sie an der Stelle auch aktiv und kümmern sich.
Also es gibt natürlich viele Kontexte für Literatur. Die spannenden Debatten der letzten 50, 80 Jahre laufen natürlich zwischen den Polen Ästhetisierung und Politisierung. Und die nach 68er Zeit war eine Zeit, die natürlich sehr stark politisch war und politische Kontexte auch in die Literatur hineingetragen hat, einen dokumentarischen Ton in der Literatur. Die Ästhetisierungstendenzen wollen Literatur unabhängiger von gesellschaftlichen Entwicklungen betrachten. Und zwischen diesen beiden Polen geht es eben so hin und her. Wenn man jetzt auf die Regionalgeschichte schaut, dann glaube ich, steht die Repräsentation von Mentalität, von Habitus, von Sprache, von Kultur im Vordergrund. Und das ist dann eher der dokumentarische Teil von Literatur oder der Teil von Literatur, der sich auf Realitäten bezieht und nicht in Elfenbeintürmen unterwegs ist.
Was ich sehr gut finde letztendlich, das gab es ja auch mal, dass man hat tatsächlich sehr fokussiert war nur auf das Werk und wie seine Entstehung und was auch immer. Nee, das ist finde ich auch wichtig. Kommen wir zu dem eigentlichen Thema, zu Annette Kolb. Vielleicht sind Sie so nett, nicht jeder unserer Zuhörer weiß, wer Annette Kolb ist und vielleicht geben Sie uns einen ganz kleinen Überblick, warum oder wer das überhaupt ist. Sagen wir es so.
Gerne. Annette Kolb ist eine Autorin, die 1870 in München geboren wurde. Man sagt, als Tochter eines unehelichen Kindes des späteren bayerischen Königs Maximilian II. In München sozialisiert worden ist, in gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, sich dann entschlossen hat, zu schreiben, als Autorin zu leben und einen sehr eigenen Weg durch die Geschichte gegangen ist, sehr selbstbewusst war, sehr individuell und durch die historischen Ereignisse dann auch ein pazifistisches Bekenntnis abgelegt hat während des Ersten Weltkriegs, was wiederum daran lag, dass ihr familiärer Hintergrund ein deutsch-französischer war und sie sich sehr stark für die Völkerverständigung eingesetzt hat. Auch einen Vortrag gehalten hat 1915 in Dresden, daraufhin polizeilich beobachtet worden ist, Reiseverbot bekommen hat und anderes mehr, weil sie eben für Völkerfreundschaft und gegen den Krieg argumentiert hat. Dann in den 20er Jahren eine relativ bekannte Autorin war, hat auch zwei Literaturpreise bekommen. Dann sich 1933 gegen den Nationalsozialismus gestellt hat, entschieden gegen den Nationalsozialismus gestellt hat, wieder ins Exil gegangen ist, erst in die Schweiz, dann über verschiedene Stationen in Europa, schließlich 1941 in New York gelandet und 1945 wieder zurück nach Europa gekommen ist, dann aber erst einmal den Erstwohnsitz in Paris gesucht hat. Ihre Mutter war Französin, französische Pianistin, und sie konnte gut Französisch und hat eben eine Zeit lang da gelebt, kam erst 1961 wieder nach München zurück zu ihrem Geburtsort und ist hier dann 1967 verstorben.
Ein sehr bewegter Lebenslauf und gleich zweimal ins Exil. Es ist sicherlich auch anderen Menschen so gegangen, aber das ist ja auch sehr auffällig letztendlich. Da tat sie sich mit verschiedenen Regimen sehr, sehr schwer. Und das ist natürlich sehr auffällig. Ich springe mal gleich ans Jetzt oder ins Jetzt. Warum gibt es jetzt eine Gesellschaft für Sie? Ich meine, sie ist ja doch schon eine Weile verstorben. Sind ja, weiß ich, 40 Jahre oder was. in der Art und oder noch mehr sogar. Und warum jetzt?
Also die Anlässe, die dazu geführt haben, dass man im Nachhinein sagen kann, es gab einen roten Faden, waren eher zufälliger Art. Es gab Gespräche mit dem Verleger Alexander Statern, dem ich davon erzählt habe, dass ich ein Seminar zu Annette Kolb anbiete. Er hat mich dann mit der Herausgeberin der Briefe von Annette Kolb, Cornelia Michel, zusammengebracht. Wir haben uns dann über Annette Kolb unterhalten. Dann hat mich ein Kollege aus Innsbruck eingeladen, einen Vortrag über Annette Kolb zu halten. Und während dieser ganzen Gespräche, die da geführt worden sind, merkte ich eben, mit welcher Begeisterung die Studierenden Annette Kolb lesen.
Mhm, tatsächlich.
Und dass Annette Kolb, ich würde jetzt nicht sagen, eine Vorbildfunktion hat, aber doch ein Leben geführt hat, das gerade junge Studierende vorbildlich empfunden haben. Und die Begeisterung für das Werk hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, wie wäre es denn, wenn man eine Gesellschaft andenkt? Das waren also gar nicht die alteingesessenen weißen älteren Herren, sondern es waren tatsächlich die jungen Leute mit ihrer Begeisterung für das Werk.
Umso besser letztendlich.
Und dann haben wir eben alle ein bisschen recherchiert und dann eben gefunden, dass München, Bayern, und dadurch kam ja dann auch die Arbeitsstelle ins Spiel, ein ganz hervorragender Ort wäre für eine Gesellschaft, weil wir drei Generationen der wenigen Annette Kolb-Forscher hier in München und in Bayern vereinigen.
Ah, okay.
Da ist Sigrid Bauschinger, die 1998 die Annette Kolb-Ausstellung in der Monacensia gemacht hat und in Amherst in den USA gelehrt hat. Mhm. Und 2000 nach ihrer Emeritierung nach München zurückgezogen ist. Also sie ist sozusagen die erste Generation der Kolb-Forscherin. Dann lehrt in Eichstätt Isabel Staufer, die sich in ihrer Habilitationsschrift intensiv mit Annette Kolb auseinandergesetzt hat. Und schließlich die Doktorandin, also die Studierenden aus den Seminaren, die Doktorandin von Isabel Staufer, Doktorandin an der Arbeitsstelle, die sich mit Annette Kolb beschäftigen, ein Kollege aus Athen, der eine Doktorandin mitgebracht hat, die über Annette Kolbs Frühwerk schreibt. Und so war plötzlich eine Gruppe von Interessierten da, die drei Generationen Forschung verbinden können. Und dann dachten wir, es lohnt.
Es lohnt.
Und sind dann auf Frau Graf vom Literaturhaus zugegangen und haben sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, die noch zu gründende Annette Kolb-Gesellschaft aufzunehmen mit dem Sitz im Literaturhaus. Und sie hat dann gleich zugestimmt.
Schön.
Und so hatten wir dann ein rundes Paket zusammen, ohne eigentlich viel zu machen.
Wir sagen immer, oder Sie sagen auch immer, Gesellschaft. Was ist das für eine Gesellschaftsform? Das ist sicherlich kein e.V., das würde ja dabei stehen.
Wir sind auf dem Weg zum e.V.
Ah, auf dem Weg,
okay. In der Zwischenzeit liegt beim Finanzamt der Antrag. Das dauert immer ein bisschen.
Ja, ist klar. In
Behörden ist das. Genau, aber wir haben das Ziel, ein eingetragener Verein zu werden und dann schon jetzt im November als eingetragener Verein eine Tagung in München zu machen, zu den Netzwerken von Annette Kolb, also zu den vielen, vielen Personen, mit denen sie in Kontakt stand. Sie war ausgesprochen agil, hat das möglicherweise von ihrem Vater geerbt, man weiß es nicht. Sie sagte an einer Stelle über ihren Vater, er ist ein bisschen wie ein Perpetuum mobile. Er war kaum einzufangen.
Auch nicht schlecht, ja. Das ist zumindest kein Schimpfwort. Nein, das ist genau. Interessant.
Ein bisschen was davon hat sich wahrscheinlich dann
Wahrscheinlich. Also wir hatten vorhin, wir haben auch Publikum hier nicht sehr viel, aber immerhin. Und wir haben im Vorgespräch kurz über ihre Hüte gesprochen, dass sie wohl offensichtlich immer sehr aparte Hüte getragen hat. Vielleicht auch daher so ein bisschen das Extravagante letztendlich.
Ja.
Und ich glaube, das gehört zu solchen Personen dazu, dass sie eben nicht so durchschnittlich sind.
Ja, heute würde man sagen, es ist eine Form der Stilisierung. Ich glaube, damals war es eine Form des Selbstausdrucks und des zeichenhaften Gestaltens von Intellektualität und von Selbstbewusstsein, dass man eben auf eine bestimmte Art angezogen war, die auch signalisiert hat, mit mir dürft ihr rechnen.
Mhm. Und vor allem, ich mache es anders. Also was mir immer auffällt aus Frauen aus dieser Zeit, worüber ja ich auch etliche Sendungen mit der Ingrid Richardson habe machen dürfen, sie haben alle immer ihre Zigaretten dabei. Das heißt, sie rauchen alle. Das war eine Art Tabu damals und vor allen Dingen sich dann öffentlich zu zeigen damit. Mhm. Es gab zu der Zeit so wirklich sehr klare Zeichen, wo man deutlich machte, ich gehöre jetzt nicht dazu, sondern ich gehöre woanders dazu.
Ganz genau.
Das hat sie auch gemacht.
Mhm, richtig. Sie hat aber jetzt nicht das ganze Programm. Also es gab ja mehrere Zeichen. Fahrradfahren, Hosen anziehen.
Richtig.
Rauchen. Und sie hatte eben diese Spitze noch mit dazwischen geschaltet, zwischen Zigarette und Mund.
Ja, ja.
Um dann auch so ein bisschen distinguierter zu erscheinen.
Ich kann mich erinnern, meine Mutter ist schon sehr, sehr lange verstorben. Sehr lange, über 50 Jahre schon. Aber sie hatte auch eine Zigarettenspitze und sie hatte auch so ein bisschen diese Attitüde sozusagen, die sie von dort aus ihrer Kindheit wahrscheinlich mitbekommen hat. Und das hat wohl Eindruck gemacht, auch auf die anderen Frauen.
Die Bilder von Annette Kolb machen auf die jungen Studierenden Eindruck. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil man kleidet sich heute anders, man trägt keine Hüte, aber die Bilder machen immer Eindruck.
Woran mag es liegen? Haben Sie eine Idee?
Ich glaube, das ist das Selbstbewusstsein, das sich da über die Selbstdarstellung kommuniziert. Mhm. Also nicht nur die Geste, ich habe etwas zu sagen, sondern ich will auch etwas sagen. Und bitte hört mir jetzt zu.
Vielleicht auch der Kontrast zu der normalen Darstellung der Frauen zu der Zeit. Ja. Der war ja doch schon erheblich, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie haben natürlich auch zu Recht gesagt, sie war auch bekannte Schriftstellerin und hat viel gelesene Werke gelesen. Ich habe bisher nichts gelesen. Liest man sie heute eigentlich noch? Und wenn nicht, warum nicht?
Also man liest sie heute noch. Das ist ein bisschen regional eingeschränkt. In München, sie ist auch in der SZ München Buchreihe mit einem Buch vertreten gewesen. Sie ist in den 80er Jahren noch einmal verfilmt worden von Percy Adler und die Schaukel. Gibt es einen sehr schönen Film von ihm dazu. Man liest sie aber nicht mit der Aufmerksamkeit und in der Breite, die sie verdient hätte.
Worum geht's und warum ist das nicht so?
Also Rezeptionsgeschichten sind immer ganz eigen. Sie erzählt in den großen Romanen viel von München. Also zwei dieser Romane spielen in München in der Zeit vor 1914. Und stellen die Prinzregentenzeit dar und stellen sie sehr lebendig dar. Immer mit einem ironischen Unterton. Letztendlich ist es aber dann doch so, dass die Medien die Autoren auch machen. Und wenn die Zeitungen und Zeitschriften nicht ununterbrochen berichten oder immer wieder berichten, wird eine Autorin auch zunehmend vergessen. Und in München gibt es diese Versuche, immer wieder an sie zu erinnern. Man merkt es aber auch an der Forschung, dass die Forschung nicht unbedingt intensiv ist. Also es gibt relativ wenige Germanisten, Germanistinnen, die sich dem Werk von Annette Kolb zugewendet haben. Das ist dann bei einem Autor wie Kafka oder ganz anders.
Ja, verstehe schon. Sie haben ja einen Überblick über Ihre Werke, das, was Sie geschrieben hat. Wenn Sie auf eines besonders hinweisen würden, wenn Sie mir sagen würden, das sollte ich mal lesen, welches würden Sie mir empfehlen?
Ich würde Ihnen sicher Die Schaukel empfehlen. Das ist eigentlich ein autobiografischer Roman, der ganz viel Familiengeschichte aufgreift. Geschichte München zum 1900, also die große Zeit der Bohème, des liberalen Bürgertums. Und sie beschreibt eben ihre Familiengeschichte als eine Geschichte, in der sich alle Familienmitglieder fast schon mit einem Spleen verhalten, als ein Ort, an den viele Menschen zusammenkommen, vor allem aus dem katholischen Bereich. Die Mutter hatte einen Salon, die Salonbeschreibungen sind auch sehr eindringlich und zeigen doch, wie München um 1900 gewesen sein muss. Sehr lebendig, sehr agil, sehr intellektuell, sehr künstlerisch. Nicht? Es gab dann eben Klavierstücke, die Mutter komponiert hatte und die trug sie dann, die spielte sie eben vor an den zu den Salonereignissen. Politiker waren da, man diskutierte über die Weltlage und anderes mehr. Also es ist ein München, das in dieser Lebendigkeit dann letztendlich auch durch den Ersten Weltkrieg und die Entwicklung in den 20er Jahren völlig verloren gegangen ist. Man darf nicht vergessen, München war einmal eine Kunststadt und Ende des 19. Jahrhunderts ging man, wenn man Künstler werden wollte, nach London, Paris oder München. Und diese kulturelle Energie, die in der Stadt war, die beschreibt sie, fängt sie ganz schön ein.
Das haben wir jetzt in den letzten Jahren durch Forschungen vielfach herausgefunden, offensichtlich. Also Sie oder auch die Ingfried Richardson zum Beispiel, hat es ja auch vielfach dargeboten. Und das, also für mich als Zugereisten, zwar vor 30 Jahren zugereist, aber trotzdem Zugereisten, war das relativ überraschend, dass dann dieses Weltoffene dabei herauskam. Das hätte ich also jetzt gar nicht so vermutet. Aber ich komme nochmal zurück auf das, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich während des Zweiten Weltkriegs einen Vortrag, den sie gehalten hat. Pazifismus war ja also nun etwas, was nicht gern gehört und nicht gern gesehen war. Warum hat sie das so konsequent gemacht und warum hat ihr das dann letztendlich auch gleich geschadet?
Also die Frage nach dem Schaden ist ja selbstredend. Wenn eine Nation wie Deutschland 1914 bis 1918 medial aufgeheizt wird, Autoren sich zum Kriegsdienst mit dem Wort bereit erklären und anderen Dingen mehr, ist eine Autorin als Frau, die dann sagt, denkt doch an die Völkerverständigung, denkt doch daran, dass auf der anderen Seite die Kinder von Solar, also sinnbildlich gesprochen, stehen und dass das Morden ja grausam ist und völlig sinnlos. Durchaus auch ein Affront gegen den Militarismus der Zeit.
Klar.
Warum sie es gemacht hat, ich glaube, habe den Eindruck, dass Annette Kolb eine typische Intellektuelle war, die ihre Position immer in Hinsicht auf die Gesellschaft reflektiert hat. Und als Intellektuelle natürlich Stellung beziehen wollte. Sie hatte etwas zu sagen und was sie zu sagen hatte, war: guckt, dass ihr euch versöhnt, guckt, dass ihr euch verständigt und haut euch nicht die Schädel ein.
Das ist nicht die Botschaft, die man damals hören wollte, völlig klar. Und es ist auch mutig, das zu machen, weil das ist offenen Auges geschieht das ja. Das ist ja nicht naiv gesagt, sondern da weiß man, was passiert. Gerade finde ich für Frauen in dieser Zeit, ist mir jetzt auch aufgefallen, nachdem ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige, die meisten, die sozusagen, es waren ja nicht so wahnsinnig viele, aber immerhin in München doch einige, hatten irgendwo eine wirtschaftliche Basis, die nicht unbedingt darin besteht, dass sie jeden Tag zum Nähen gehen mussten oder zum keine Bügelfrau war. Sie wissen, was ich meine, die also nicht so einen ganz klaren Allerweltsberuf hatten, sondern sie hatten entweder gute Familien hinter sich oder Vermögen, Erbschaft zum Beispiel, war doch gar nicht so selten. Wäre das anders gar nicht möglich gewesen, als mit solchen Menschen?
Also so aufs Ganze gesehen war die Kasse von Annette Kolb immer klamm.
Ah, tatsächlich.
Sie hat natürlich Honorare bezogen, sie hat aber auch immer geschickt Mittel organisieren können, um ihr Leben zu führen. Sie war also gar nicht so wohlhabend, wie man denkt.
Ah, okay.
Sondern schon bemüht, durch Publikationen, durch die vielen Reisen eben auch, einen gewissen Lebensstandard zu halten.
Verstehe. Vielleicht nochmal zu den heutigen Studenten, von denen Sie sprachen. Warum sie dort auch beliebt ist, warum sich Menschen für sie interessieren. Hat es vielleicht auch mit diesem beginnenden Feminismus zu tun, der von ihr ausstrahlte?
Das Interessante ist hier, dass sie eine Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung wäre, aber die bürgerliche Frauenbewegung, auch wenn sie natürlich Kontakt zu Anita Augsburg zum Beispiel, hat ihr Postkarten geschrieben und anders mehr, auch wenn sie in Kontakt auch zur englischen Frauenbewegung stand, doch immer relativ eigenständig als Individuum aufgetreten ist. Also sie wäre ja von heute aus gesehen sozusagen die zweite Phase des Feminismus, in der es vielleicht gar nicht mehr so sehr darum geht, sich in Gruppen zu organisieren, sondern individuell sich die eigenen Rechte zu nehmen und die zu verwirklichen. Und das wäre eher der Weg von Annette Kolb. Zu sagen, ich muss gar nicht erst um meine Rechte kämpfen, ich habe die schon und ich lebe die.
Also ist sie nicht eher so eine Kämpferin für diese Idee gewesen, sondern sie war es einfach.
Sie war es einfach. Ich glaube, das ist die kürzeste Formulierung, die man sagen kann. Sie war es einfach.
Ja, wunderbar. Also das ist, das kann natürlich schon beeindrucken, wenn da jetzt keiner ein Programm aus seinem Tun macht oder sowas,
genau.
Sondern einfach das ist, ja. Durchaus.
Und sie fand Frauen schön, sie fand aber auch Männer schön. Und
ja, herzlich gerne. Aber es ist, interessiert natürlich junge Leute dann schon eher als so eine nicht so auffällige Person. Ich würde Sie gerne noch fragen, ich komme nochmal zurück auf die Gründung des, der Organisation. Wie ist Ihre Rolle damit? Sie haben ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, Sie haben den getroffen. Aber letztendlich muss ja einer das Ding, das Heft in die Hand nehmen. Meistens ist es eine Person und muss sagen, so jetzt machen wir das und jetzt hat man Ideen, wie kann man das finanzieren? Das kostet ja auch alles Geld. Welche ist Ihre Rolle dabei gewesen?
Und ich kam jetzt sozusagen als Mittelsmann ins Spiel für die vielen Ansprechpartner, die sich da zusammengefunden haben in Sachen Kolb, weil ich natürlich jetzt den Kontakt zum Literaturhaus aufbauen konnte, den Kontakt aufbauen konnte zum Kulturreferat und natürlich München im Werk von Annette Kolb ganz wichtig ist.
Verstehe. Jetzt kann ich vielleicht noch jemand anderen einführen, der auch hier mit mir am Tisch sitzt und das ist der Karl Engleitner, der unser Host hier letztendlich ist und der sich mit Literaturgeschichte und überhaupt mit ganz vielen Dingen auskennt und der einige Fragen auf dem Herzen hat. Karl, bitte, magst du?
Ja, mich würde als erstes interessieren. Wir haben jetzt ein bisschen was über die Lebensgeschichte gehört von Annette Kolb. Aber wie hat sie denn zum Schreiben an sich gefunden? Ich meine, sie hätte ja studieren können, Wissenschaftlerin werden. In der Zeit, es gab dann um 1900 die Möglichkeit zu studieren für Frauen. Aber was hat sie bewegt, jetzt im engeren Sinne Literatur zu schreiben? Was war da anders?
Es gab am Anfang den Entschluss, Autorin zu werden und als Autorin zu arbeiten. Das erste Buch hat sie da selbst finanziert und ist heftig dafür kritisiert worden. Und dann hat sie auf ihre eigene, individuelle, originelle Art geschrieben.
Und sie war dann einzelne Autorin oder hat sie sich einer bestimmten Bewegung zugehörig gefühlt? Es gab ja mehr am Feiertag, haben wir über Jugendstil unterhalten. Das ist eine künstlerische Bewegung, aber hat es dann auch im literarischen Bereich einen Widerhall gefunden?
Sie hat sich anfangs mit Themen der Dekadenz auseinandergesetzt und durchaus auch Sachen aufgegriffen, die femme fragile, die damals durchaus üblich waren für die literarische Darstellung von Frauenbildern. Sie hatte aber auch Motive der Dekadenz aufgegriffen, mitunter ironisiert. Das wäre vielleicht der Bereich, in dem sie am ehesten Anschluss gefunden hat. Jugendstil, Texte von ihr, also die ornamental sind und die dem Ornament, auch dem verbalen Ornament, eine besonders wichtige Rolle geben, findet man bei ihr nicht.
Und hat sie dann einen Kreis um sich? Sie haben vorher von der Mutter gehört, dass die im literarischen Salon geführt hat, hat sie selbst da einen Kreis um sich geschaut.
Das Interessante an den Netzwerken, die sie aufgebaut hat, war, dass die Teilnehmer dieses Netzwerks aus den verschiedensten Berufen kamen. Es waren Politiker, es waren Diplomaten, es waren Künstler wie Adolf von Hildebrandt, der bei ihrer literarischen Selbstfindung auch eine gewisse Rolle gespielt hat, indem er gefragt hat, was willst du denn werden?
Also schon gewisse Parallelen zu der zeitgleichen Frauenbewegung, die sich also nicht eng auf die Frau konzentriert hat, sondern eben Männer und Frauen in der Bewegung haben wollte.
Wenn man an den Frauenverein denkt, der eben auch Männer aufgenommen hat, dann war das so. Es liegt aber auch in dieser besonderen Form des Salons. Man kann sich das heute nicht so richtig vorstellen, dass es Orte gab, an denen zwischen den Schichten, und das meint jetzt vor allem zwischen dem Adel und dem Bürgertum, aber auch zwischen den Geschlechtern Räume für diese durch Mischung Räume zur Verfügung standen, der Salon, in dem man sich austauschen konnte.
Ist da eine eigene Lebensgeschichte, auch eine vielleicht adlige Herkunft zu haben? Hat die da eine Rolle gespielt dabei?
In der Schaukel stellt sie den Salon eher so dar, dass die Familie sich bewusst war, etwas zu tun, was sie sich laut Stand in der Gesellschaft gar nicht leisten dürfte, weil sie zu arm war für einen Salon.
Und sie hat sie selbst so ein gewisses Lebensgefühl mitgebracht? Ja. Von daher.
Also die Inszenierung hatte, also sagen viele Zeitgenossen, dass sie ein bisschen einen adligen Touch hatte.
Gab es da einen gewissen Bruch, also mit der Revolution dann 1918, 19, dass sie da ihre eigene Position hinterfragt hätten?
Das ist eines von den vielen Themen, die man wirklich noch intensiv untersuchen müsste. Also die Vorstellungen von Politik von Annette Kolb, die ja auch nicht immer gleich waren. Und sie reagiert nicht wie Revolutionäre auf die Zeit 1918. Sie reagiert aber auch viel vernünftiger als Thomas Mann, der mit seinem Bekenntnis eines Unpolitischen ja eher im rechten Lager zuzuordnen ist. Und Annette Kolb, die Idee hat von einer Demokratie, aber diese Demokratie ist auch von monarchischen Aspekten durchzogen. Sie hat es nie ausformuliert. Sie bleibt aber auf jeden Fall in der Idee von Demokratie, die sie hat, sehr eigenständig. Nach 1945 zum Beispiel zeigt sie auch diese, ich würde sagen, basisgesättigten Aspekte von demokratischer Gesellschaft, indem sie sich einmischt. Also als Frage.
Die 4 Jahre in den USA eine Rolle, dass sie da eine andere Form von Demokratie kennengelernt hat?
Dieses Einmischen ist typisch Annette Kolb, ja, glaube ich. Dass sie dann also auch an diejenigen Briefe schreibt und Empfehlungen abgibt, die man normalerweise nicht anschreiben würde. Also es gibt in den Erinnerungen von Herzog Franz eine wirklich interessante Passage in dieser Hinsicht. Der Herzog Franz, der Annette Kolb in den letzten Lebensjahren gut gekannt hat, berichtet dann, dass Annette Kolb einen Brief an Charles de Gaulle geschrieben hat und gesagt hat, welcher französische Politiker doch bitte Botschafter in Deutschland werden sollte. Und de Gaulle hat sich nicht daran gehalten, sondern hat diese Person, ich glaube, nach Südamerika, wenn ich es richtig erinnere, geschickt und einen anderen Botschafter eben nach Deutschland. Und Annette Kolb hat daraufhin einen sehr bösen, enttäuschten Brief geschrieben, dass es nicht diejenige geworden ist, an den sie gedacht hat. Und sie kannte ja die Pariser Verhältnisse sehr gut, weil sie ja lange da gelebt hat. Und diese Art von basisgesättigter Demokratie, also dass man nicht an Hierarchien denkt, sondern dass man seine Meinung kundtut und diese Meinung auch den Obersten, wie de Gaulle, gegenüber äußert und dann aber auch erwartet, dass man gehört wird.
Es war also eher eine französisch geprägte Sicht als eine, als die kurze Zeit in den USA, die dann anscheinend nicht so wirksam war.
Also Frankreich hatte in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt durch die Mutter und durch die vielen Aufenthalte in Frankreich.
Aber jetzt auch durch den, ja, nach dem Krieg präsenten Einfluss der USA in Europa, könnte man ja vermuten, dass sie vielleicht ihre Weltsicht neu orientiert hat oder neu.
Ich verstehe, was Sie meinen. Ich bin einfach unsicher, weil das Material ist spärlich und das Material ist verstreut. Und man bräuchte jetzt wirklich eine junge Doktorandin oder einen Doktoranden, der sich einmal 3 Jahre hinsetzt und das Material anschaut und dann die politischen Positionen im Kontrast zu dem Umfeld herausarbeitet.
Der Bedeutungsverlust in Frankreich durch die beiden Kriege erlebt hat und der Aufstieg der USA, das ist ja vielleicht für jemanden, der so stark französisch geprägt ist, deutsch-französisch geprägt.
Ja.
Das Ende der europäischen Hegemonie und der neuer Hegemon.
Ja, also man darf es auf gar keinen Fall von heute aus denken, das Verhältnis Europa und USA.
Aber es war doch was Neues für die Menschen in Europa, dass nun die USA, die sich nach dem Ersten Weltkrieg zurückgezogen hatten und nun mit so einer Macht nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkommen.
Ja, und auch natürlich hier in Bayern dann zu finden sind. Annette Kolb war Katholikin, bekennende Katholikin und hatte aber auch wiederum eine ganz eigene Auffassung von Katholizismus vertreten. Also man muss auch da schon wieder ein bisschen relativieren, weil sie eine individuelle einen individuellen Zugang zum Thema gefunden hat. Und über die USA ist eigentlich relativ wenig zu hören. Es ist aber oft so bei ihr, dass ihre Werke, ihre Texte keinen direkten Bezug auf die Gegenwart haben. Also man sucht vergeblich nach diesem politischen Stil, der nicht da ist. Sie ist politisch, aber auf ihre eigene Art.
Einerseits ist sie ein politischer Mensch, ja. Aber Tagespolitik ist dann wenig.
Ja.
Gibt es von ihr sowas wie eine Biografie? Wie sah sie sich selbst? Haben wir eine Idee, wie sie sich selbst in ihrer Welt gesehen hat?
Es gibt verschiedene Texte, in denen sie verschiedene Positionen einnimmt. Eine frühe, die ich ganz interessant finde, ist, dass sie sich als jemand darstellt, der quasi über den Wolken stehend über die Welt berichtet. Und in dieser Eigenständigkeit, oben drüber zu stehen, dann auch Perspektiven einnimmt, die ihr jeweils zu Pass kommen. Diese Perspektiven sind aber immer zutiefst von Menschlichkeit geprägt, von Pazifismus geprägt, obwohl sie dann nach 1933 den Einsatz des Militärs gegen den Nationalsozialismus unterstützt hat, also das richtig fand und auch gut fand, dass Amerika in den Krieg eingetreten ist. Den Nationalsozialismus bekämpft als Pazifistin. Und das ist sozusagen die Position, die es ermöglicht, so ein bisschen über und außerhalb und immer individuell auf die Welt zu schauen und sich nie einer Parteiideologie oder eines Programms unterzuordnen.
Also sie hat sich da nicht parteipolitisch gebunden, war sie in der Frauenbewegung fürs Wahlrecht aktiv, hat sie da Position gezogen? Auch nicht.
Also es gibt Stellungnahmen von ihr zur Frauenbewegung, die sind mal positiver, mal negativer. Mhm. Aber es gibt doch in den Romanen ein Exemplar, eine Szene, da gibt es gerade eine Demonstration in London vor dem Parlament und sie läuft einfach an der Demonstration vorbei ins Parlament hinein. Und in dem Augenblick ist eben die Frauenbewegung nicht im Zentrum. Gleichwohl läuft sie als Frau an der Frauenbewegung vorbei und läuft ins Parlament. Also das hat auch wiederum eine gewisse symbolische Kraft. Und das meinte ich ganz am Anfang unseres Gesprächs mit, es ist der Typus des Intellektuellen. Den haben wir vielleicht gar nicht mehr so. Es ist sicher verkehrt, jetzt jemanden wie Habermas ins Spiel zu bringen, aber das wäre so jemand, der eine eigenständige Position vertreten kann und medial gehört wird. Und Annette Kolb hatte immer diese Eigenständigkeit und immer den Wunsch, gehört zu werden. Und dazu brauchte sie keine Gruppe.
Es soll einen Preis geben, habe ich gelesen. Und es soll monat- oder jährlich eine Tagung geben. Das, was Sie gerade eben über Annette Kolb gesagt haben, das kann man ja als Grundlage für so einen Preis nehmen. Also wer so ist, der bekommt den Preis. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Gibt es da schon konkrete Ideen?
Also die Kolleginnen und Kollegen, die die Gesellschaft gegründet haben, mussten sich ja auch Ziele setzen, die schwer zu realisieren sind oder gar nicht zu realisieren sind. Das muss man schauen. Und der Annette Kolb-Preis, das wäre die Idee, über lange Jahre hinweg intensiv daran zu arbeiten. Und dann eher in Richtung deutsch-französische Literaturbeziehungen zu blicken und zu überlegen, gibt es nicht Autorinnen und Autoren, die diesen Aspekt von Annette Kolb heute auch noch mit abdecken, bedenken. Also eher international zu schauen. Ach ja, richtig. Richtig. Und das wäre jetzt ein langfristiges Ziel, das wir uns gesetzt haben. Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich, dass München als Repräsentanten der Stadt Thomas Mann hat und Oskar Maria Graf und beide im Literaturhaus sozusagen symbolisch vertreten sind. Aber keine Autorin.
Ah, okay. Ja.
Und wir dachten, wie wäre es jetzt mit einer Autorin als literarischer Repräsentantin der Geschichte dieser Stadt? Und da ist Annette Kolb wirklich sehr gut geeignet. Und in Parallele zu den beiden Herren der Schöpfung.
Ist natürlich auch sehr bürgerlich. Also wird sich nicht. Das Bürgertum ist zwar sicherlich von der Finanzkraft her stadtprägend, aber die Bevölkerung war ja nun eher Arbeiter und lohnabhängige Beschäftigte. Wäre es nicht angebracht, aus dem Bereich auch jemand zu suchen.
Also dafür gäbe es ja dann schon Oskar Maria Graf.
Ja, okay. Ist ein Mann und keine Frau.
Das stimmt. Richtig, eine Autorin, nach der könnte man auch Ausschau halten. Aber es gibt sicher Autorinnen, die, zu denen man ja auch Gesellschaften gründen kann. Uns kam das jetzt als sinnfällige literarische Repräsentanz in den Kopf, Annette Kolb.
Ist dann eine Werkausgabe, eine Zeitschrift geplant?
Es gibt schon eine Werkausgabe von Piltrott und Günter Hentsche in 4 Bänden. Die ist schon da. Ich glaube, sie ist aber wieder vergriffen.
Ist da Bedarf, die neu zu machen? Oder ist es eine Biografie gedacht, die eben ja, jetzt Aspekte mit einbezieht, die wir jetzt gerade angesprochen haben? Also die Forschungsliterate, die neuere Forschung aufgreift.
Ja, die Annette Kolb-Gesellschaft besteht zu großen Teilen aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich jetzt zum Ziel gesetzt haben, das Werk, die Kontexte genauer zu beleuchten.
Und dazu ein Jahrbuch oder eine Zeitschrift?
Zunächst einmal eine Schriftenreihe. Mhm. Die Lage in der Germanistik, in der neueren deutschen Literaturwissenschaft ist eher so, dass Annette Kolb wenig untersucht wird. Mhm. Und man braucht ja auch eine gewisse kritische Masse an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Wie sieht es denn da mit der, ja, mit der Basisarbeit aus? Wird in den Schulen Annette Kolb gelesen mit die Lehrer nehmen die das mit in die Schule?
Das wäre ein Ziel der Gesellschaft, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Wir sind auch schon mit dem Annette-Kolb-Gymnasium im Gespräch. Aber das sind jetzt nur die Anfänge. Also wir wollen jetzt erst einmal ein ordentlicher Verein werden und dann die erste Tagung machen. Und dann würden wir uns auch Schulen anbieten als Vermittler des Werks von Annette Kolb. Unbedingt.
Also Sie haben ja erst vor einen guten Monat angefangen.
Ja, also am 3. Februar war ja die Gründungsversammlung.
Das also insofern ist ja noch einiges zu tun, gehe ich mal auf. Vor allen Dingen, da Sie ja noch nicht mal den e.V. sozusagen fertig gebastelt haben. Ja, genau. Das ist jetzt kein großer Akt, aber es muss halt gemacht werden.
Es muss gemacht werden. Völlig und dann erst kann man zum Amtsgericht und dann wird man eben eingetragen als Verein. Und dann erst kann man, das sind so Banalitäten, aber die sind auch eben auch wichtig für einen Verein. Dann erst darf man ein Vereinskonto eröffnen. Und dann erst kann man Mitgliedsbeiträge erheben.
Überhaupt Mitglieder werben.
Werben, richtig, genau.
Haben Sie eine Idee oder was denken Sie? Wird es schwierig werden, Mitglieder zu finden oder sind Sie sehr optimistisch?
Literarische Gesellschaften haben es nicht einfach im Augenblick. Es gibt aber Zuspruch aus der Stadt München, wenn ich in das Publikum hineinblicke, dann wäre es ja auch so. Wir haben auch nach den beiden Zeitungsartikeln zur Gründung der Gesellschaft durchaus Resonanz bekommen. Mhm. Jetzt nicht überwältigend viel, aber es war schon eine kleine zweistellige Zahl an Interessierten. Und wenn wir jetzt dann ein Verein sind und wir können diese Interessierten davon überzeugen, Mitglied zu werden, dann haben wir schon eine kleine Masse von ungefähr 30 Mitgliedern.
Wunderbar.
Für den Anfang ist das nicht
schlecht. Nein, ist nicht schlecht. Wenn Sie überlegen, es soll ja jetzt erst langsam richtig losgehen und da stellt sich natürlich die Frage, wie werden Sie sich bekannt machen? Wie soll es gehen? Sie haben vorhin gesagt, wir haben noch keine Pressestelle. Aber ohne PR sozusagen kommt man ja letztendlich nicht so richtig voran. Wie wollen Sie die Medien einsetzen, die Instagrams dieser Welt oder auch so Radios wie meines? Oder haben Sie eine Vorstellung? Haben Sie da vielleicht auch schon jemanden gefunden, der das macht?
Ja, richtig. Wir haben sehr konkrete Pläne. Und diese Pläne sind auch dadurch entstanden, dass wir gemerkt haben, dass wir einen Kanal brauchen, in dem wir eigenständig berichten können. Also zum Beispiel über die Gründungsveranstaltung. Mhm. Über diese Gründungsveranstaltung wurde in einem Vorbericht von der Monacensia berichtet. Dann hat die Süddeutsche Zeitung über diesen Vorbericht berichtet, als Nachbericht.
Ach.
Ja, sozusagen.
Auch nicht schlecht.
Und in beiden Texten geht es um die Gründung der Gesellschaft, aber der Augenblick, in dem die Gesellschaft sich gegründet hat, ist da nicht abgebildet. Mhm. Klar, es ist ein Vorbericht und Nachbericht.
Mhm, verstehe.
Phänomenologisch gesehen ist das Pro und Rezension, aber es gibt kein Jetzt. So. Und das ist auch ganz witzig, Hermann Unterstöger hat dann in der SZ, und von daher wäre jetzt dieses Nachdenken über mediale Prozesse bei uns ganz wichtig. Hermann Unterstöger hat dann eine Sprachglosse gemacht über eine Sichgründen der Gesellschaft.
Ah, okay.
Und dieses Sichgründen ist natürlich sprachlich ein Unding, weil wie kann sich etwas gründen, was noch gar nicht existiert?
Verstehe, was ich meine.
So ein Gründen aus dem Nichts. Das geht natürlich in der medialen Darstellung schon. Und ich habe ihm dann noch einen sehr freundlichen Brief geschrieben auf seine durchaus amüsante Sprachglosse und gesagt, naja, es ist eben die Realität der Gesellschaft außen vor geblieben. Wenn man nicht weiß, wer sich gründet, dann gründet man sich eben. Nicht? Mhm. Ja? Und ich habe gesagt, er möge doch zur Gesellschaft kommen und beitreten. Und dann würde er ganz viel über die Realität der Personen erfahren, die diese Gesellschaft gegründet haben. Was wir dann im Anschluss überlegt haben, dass wir tatsächlich eigene Kanäle brauchen. Und da jetzt auch jüngere Studierende, Doktorandinnen an diesem Projekt beteiligt sind, haben wir das in ihre Hände gelegt. Und
das ist schlau.
Ja. Beide, die das jetzt machen, Jana Götze und die Doktorandin aus Athen, Eva Papagiorgiou, sind Instagram-affin.
Sehr gut.
Und werden vielleicht noch andere Kanäle ansteuern. Und dann werden wir uns eben selbst darstellen. Aber wir wollen warten, bis wir eine Homepage haben, auf die wir verweisen können. Mhm. Nicht wahr? Ohne die Homepage ist ein Instagram-Account vielleicht nicht das Ideale.
Geht es heute auch nicht mehr, denn letztendlich, da haben Sie völlig recht.
Richtig.
Nee, aber das ist eine gute Sache. Es geht voran. Sie haben einen Plan. Es ist immer ganz wichtig, dass man einen Plan hat, denke ich mal. Und vielleicht so als so langsam zum Ende kommt, wenn ich jetzt noch mal so ganz scharf fragen würde, warum eine wirkliche Gesellschaft? Warum lassen Sie nicht einfach 2, 3 Doktorarbeiten laufen, um erstmal zu gucken, was ist überhaupt noch da? Ich wollte sowieso noch fragen, was ist denn in der Moratzensia noch da?
Ja, der Nachlass ist komplett da.
Ist der komplett da? Ist das wirklich Nachlass, noch viel Offenes sozusagen?
Da ist noch ganz viel zu erforschen, genau. Und die Doktorandin sitzt noch gerade an dem Nachlass und arbeiten mit dem Nachlass.
Ja.
Und da zeigt sich jetzt schon, dass das auch editionsphilologisch höchst interessant ist, weil Annette Kolper eine ganz eigene Art zu schreiben hat, eine Collagetechnik verwendet, von der niemand was wusste bisher.
Recht modernes wahrscheinlich dann auch tatsächlich.
Genau, und auch viel Mühe darauf verwandt hat, bestimmt, also jedenfalls die Texte, die jetzt gerade untersucht werden, viel Mühe darauf verwandt hat, ja fast schon wie in einer Collagetechnik zu arbeiten. Es ist unglaublich viel gestrichen, revidiert, umgestellt. Es ist eine ganz andere Art zu erzählen, als man normalerweise an Erzählerinnen oder Erzähler denkt, die dann sozusagen am roten Faden entlang erzählen. Und das ist viel, viel komplizierter in der Wirklichkeit.
Verstehe.
Genau. Und solche Dinge kann man nur in der Monatsense in Erfahrung bringen, weil da der Nachlass liegt.
Ja, umso besser. Aber Sie erwarten nicht irgendwie noch groß verstreute Dinge von ihr, wo Sie wissen, da fehlt etwas. Also die Dinge aus USA zum Beispiel oder irgend sowas, das ist eher nicht, dass Sie erwarten, was Sie...
Erwarten, es gibt den sogenannten antiquarischen Effekt. Also man arbeitet 5 Jahre an einem Thema und findet dann im Antiquariat, in Buxtehude, das Buch, das das eigene Thema schon vor 20 Jahren behandelt hat, aber unter einem Titel und einer Verschlagwortung, an die man nie rangekommen wäre.
Verstehe.
Und diese Dinge kann man nie ausschließen. Wir haben jetzt doch aus der Stadtöffentlichkeit heraus Bilder zugeschickt bekommen, Hinweise zugeschickt bekommen. Also es kann schon sein, dass durch das öffentliche Bekanntwerden einer Annette Kolb-Gesellschaft noch auf die Gesellschaft Dinge zukommen, die interessant sind.
Also du denkst jetzt vielleicht an ein unediertes Werk oder einen nicht publizierten Roman oder was auch immer.
Ja, zum Beispiel.
Ja, also es gibt eine, was mich brennend interessieren würde, ich habe es noch nicht angesehen. Es gibt einen unveröffentlichten Radio-Essay von ihr. Er hat, wie Thomas Mann, hat sie sich 1943 an das deutsche Publikum gewendet.
Tatsächlich.
Und ein Radio-Essay gemacht, der unpubliziert ist. Und solche Dinge kann man...
Ja, unbedingt, weil das ist etwas, was immer wieder auftaucht letztendlich. Ja. Welche Projekte haben Sie persönlich mit Annette Kolb, mal ganz abgesehen von der Gesellschaft, die Sie jetzt machen? Gibt es da noch irgendetwas, was Sie besonders interessiert, was Sie jetzt demnächst nochmal angehen wollen?
Ich bin immer fasziniert von Ihrer Art zu denken und zu schreiben. Und ich wüsste gerne, mit welchen Philosophen, mit welchen Theologen, mit welchen Geistesgrößen sie arbeitet. Das ist mir immer noch nicht ganz klar.
Aha.
Ja, sie hatte einen sehr individuellen Stil, aber sie rezipiert natürlich auch. Also sie war bei Henri Bergson zu Besuch und sie war auf Empfehlung dort zu Besuch. Und sie hat sich mit Henri Bergson, das ist ein großer französischer Philosoph der Zeit, auseinandergesetzt. Jetzt fragt man sich natürlich sofort, wenn man weiß, sie war da zu Besuch, gibt es einen Einfluss in das Werk hinein. Und mich persönlich würde jetzt das interessieren, wie sind die ideengeschichtlichen Kontexte, in denen sie sich bewegt und wie setzt sie sich davon ab, wie macht sie sich frei davon, wie hat sie auch diesen manchmal ironischen, distinguierten Tonfall in der Auseinandersetzung mit diesen Herren.
Gibt es eine frankophone Forschung zu ihr? Hat sie Spuren hinterlassen in der französischen Literatur?
Wenig. Das alles müsste eigentlich jetzt ins Leben gerufen werden.
Sich anbieten da hinter der... Länderübergreifend.
Genau, richtig. Ja. Und das wäre jetzt auch die Zeit, weil wir haben jetzt auch in den Philologien Ansätze, die genau dieses grenzüberschreitende Element betonen. Also die Globalgeschichte der deutschsprachigen Literatur wäre das Stichwort. Und der Austausch von Büchern und Ideen zwischen und über den Zaun hinweg.
Sind denn Ihre ganzen Briefkontakte, es sind ja viele Briefkontakte da, sind die schon ausgewertet und... auch noch gar nicht. Fängt jetzt auch alles erst an.
Frau Michel sitzt gerade in der zweiten Briefausgabe und ist gerade dabei, sie zu kommentieren. Aber auch das wird wieder eine kleine Auswahl werden.
Verstehe.
Also dadurch, dass so wenige geforscht haben am Nachlass und am Werk, sind die Aufgaben wirklich noch sehr, sehr groß.
Ist doch gut, eine Gesellschaft zu gründen, die viele Aufgaben hat und nicht schon irgendwie mehr oder weniger am Ende ist. Das ist doch ganz toll. Vielleicht als allerletzte Frage. Gesetzt den Fall, Sie hätten so wie manche Leute in Ihren Schriften, zum Beispiel Arno Schmidt hat ja gerne mal gesagt, dass er jemanden aus der Vergangenheit einladen würde und hier treffen würde und mit dem Reden, mit dem Schreiben, was auch immer. Wen würden Sie gerne treffen in diesem Sinne aus der Vergangenheit?
Ja, ich kann jetzt nur sagen, Annette Käuf.
Ich habe es mir gedacht, aber ich dachte, vielleicht gibt es aber doch noch einen anderen Menschen.
Also Sie denken jetzt insgesamt. Also Annette Käuf interessiert und fasziniert mich im Augenblick aufgrund ihrer Eigenständigkeit. Stellen Sie sich vor, wie viel Kraft man braucht, um bei einer kriegshysterischen Nation zu sagen, liebe Mitbürger, denkt daran, das sind diejenigen, die ihr gerade in der Schule gelesen habt. Und die haben auch Kinder und die haben auch Mütter und so. Und kümmert euch doch darum. Diese Kraft und diesen Mut und diese Selbstverständlichkeit, mit der das ununterbrochen vorgetragen wird, die ist, finde ich, schon sehr beeindruckend.
Ja, es ist auf jeden Fall, ja.
Und ansonsten, meine privaten Obsessionen sind natürlich Kafka und andere Autoren. Tatsächlich habe ich über Kafka promoviert. Und ich würde mich gern mal mit Kafka darüber unterhalten, inwieweit die Literatur, die deutschsprachige jüdische Literatur in Prag, konform geht zur deutschsprachigen Entwicklung im Deutschen Reich. Ich glaube, dass Kafka aus einer ganz anderen Sicht auf die deutschsprachige Literatur geschaut hat, nämlich von Prag aus, von den Minoritäten aus und von der Vielsprachigkeit aus.
Und von dem Hintergrund des Habsburgerreichs.
Ja, und dem Hintergrund des Habsburgerreichs, genau, richtig. Und das war ja vielsprachig organisiert. Und viele seiner literarischen Ideen, glaube ich, sind vor einem ganz anderen Hintergrund. Also solche Dinge würden mich natürlich auch interessieren.
Verstehe.
Viel, viel mehr.
Aber die Zeit ist endlich, ne? Und wir haben nur 24 Stunden am Tag. Ja, das ist, ich kenne das auch. Und jetzt als allerletzte Frage: Haben Sie eine Frage an mich, wenn ich Sie schon die ganze Zeit löchere mit Fragen?
Würden Sie jetzt nach dieser Stunde Annette Käuf lesen?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich bin nicht sicher, welches Buch. Ich würde erstmal gucken, was mich da, also Klappentext würde ich erstmal lesen. Aber ich würde schon mal auf jeden Fall reingucken, ob mir das gefällt. Weil das, was ich gesehen habe, die 2, 3, 4, 5 Sätze, waren sprachlich etwas, was ich mag. Sie ironisch auf der einen Seite, auch tricky ein bisschen, also für die Zeit, wo ich das jetzt so verorte, sehr interessant auf jeden Fall. Also da hätten sie einen Leser gefunden.
Ja.
Ob immer dir das gefallen hätte oder nicht, wird man sehen.
Das wird man sehen. Ja, das würde mich ja freuen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war für mich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Professor Waldemar Fromm über die Gründung der Annette Kolb Gesellschaft und das Leben und Werk von ihr. Vielen Dank, Herr Fromm, dass Sie Ihre Zeit und Ihre spannenden Einblicke mit uns geteilt haben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über Annette Kolb, ihre Arbeit und die Ziele der Gesellschaft erfahren möchten, besuchen Sie doch die Webseite der Annette Kolb Gesellschaft. Sie wird in Kürze fertig sein, habe ich gerade erfahren. Dort finden Sie Informationen zu Veranstaltungen, Projekten und Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren, Mitglied zu werden dort zum Beispiel oder auch einfach sich weiter und tiefer für Annette Kolb zu interessieren. Vielleicht entdecken Sie auch eine neue Leidenschaft für Ihre Bücher, um diese zu lesen. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und möchte mich herzlich bei Herrn Fromm bedanken. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da waren. Ich danke unserem Publikum, ich danke den Zuhörern, die da waren. Und ich danke auch dir, Karl, dass du mit dich beteiligt hast hier an unserem Gespräch. Ja, damit beschließe ich die Sendung, die Aufzeichnung und danke herzlich, Herr Fromm, dass Sie da waren.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.